Herzlich willkommen in der Gamer-WG. Wir sind heute an diesem wunderschönen Abend hier zusammengekommen und wir, das ist der Maurice und ich. Hallo Maurice.
Hallo Thomas, hallo liebe Hörer.
Und wir haben euch was mitgebracht und zwar haben wir euch heute zwei Spiele im Gepäck mitgebracht. Und das ist zum einen ein Titel, den der Maurice bisher in der Gamer-WG exklusiv gespielt hat und zwar, Maurice?
Ja, Gravity Rush 2. Und der andere Titel, den hast du exklusiv bisher gespielt. Anton hatte, glaube ich, geschrieben, eine Stunde da reingeschaut. Aber was ist dein Titel heute?
Wie die Hörer wahrscheinlich schon im Titel des Podcasts gelesen haben, Last Guardian. Ganz genau. Das Spiel, wo man ewig drauf warten musste, wenn man denn dann drauf gewartet hat. Und was dann letztes Jahr dann doch endgültig gekommen ist. Und wir haben heute Abend vor, mit euch mal so ein bisschen über die beiden Titel zu reden, wobei jeweils der eine den anderen so ein bisschen auch interviewen wird. Ihr könnt davon ausgehen, dass der Podcast relativ spoilerfrei ist, weil sowohl der Maurice als auch meine Wenigkeit das jeweils andere Spiel auch noch selber erleben möchten, sodass wir da etwas weniger auf die Story eingehen, sondern das Ganze eher grob zusammenfassen. Ja, und ich würde sagen, Maurice, du startest einfach mal mit Gravity Rush 2. Du hast es, glaube ich, gerade relativ frisch durchgespielt und wie sind so deine Eindrücke?
Ja, hast du das Ende von Gravity Rush noch so halbwegs im Kopf?
Ich erinnere mich nur noch daran, dass man diesen gewaltigen Kampf über der Stadt gemacht hat und dass danach irgendwie sich die Viecher, die da gekommen sind, erstmal wieder verzogen haben. Aber das wird wahrscheinlich den Kern nicht so ganz treffen, ne?
Die Kinder in dieser Arche sind auch hoch wieder in die Stadt gekommen.
Ja,
und
genau, jetzt, wo du sagst.
Da hat es diesen Schnitt gesetzt gehabt. Gravity Rush 2 setzt interessanterweise nicht dort an, sondern ein bisschen später. Weshalb werde ich später noch erklären, weil das ist ziemlich genial gemacht. Finde ich super. Komme ich, wie gesagt, später drauf zurück. Es gibt auf YouTube zwei kostenlose Anime-Episoden zu Gravity Rush 2, die praktisch als Prolog dienen. Die erklärt, weshalb man in Gravity Rush 2 nicht in Hexville startet, der Stadt aus dem ersten Teil, sondern in einer völlig neuen Welt, wo Cat eine Fremde wieder ist und sich erstmal neu einleben muss. Und da merkt man schon, Gravity Rush 2 ist ein komplett anderes Kaliber, weil die neue Welt anders als Hexville aufgebaut ist. Das sind mehr schwebende Inseln, die nicht miteinander verknüpft sind. Das ist keine große Stadt, die im Ring aufgebaut ist, sondern es ist halt wirklich bezirksmäßig. Da ist ein Hochhaus auf der einen Insel, da ist eine Villa auf der anderen. Anstatt, dass es diesmal auf einer Ebene platziert ist, die Stadt, haben wir diesmal ein Klassensystem. Das heißt, ganz oben sitzt die Regierung, in der darunter sitzen dann die reichen Leute, ein bisschen darunter die Händler. Und ganz unten die armen Säue, die sich nichts leisten können. Und
das finde ich ein interessantes Konzept. Das hat man ja in vielen Dystopien teilweise, diese gigantisch hohen Städte,
ja.
Wo eben oben die Oberschicht wohnt, vielleicht noch in der guten Luft und unten wird es immer dunkler, schattiger und siffiger. Finde ich sehr, sehr spannend, so ein Konzept für eine Stadt.
Es ist halt auch schön visuell entsprechend, weil das halt klar von unten nach oben geht. Je höher man kommt, desto vornehmer und nobler wird es. Und da ist man halt als Außenseiter völlig vor die Wand geschmissen, weil man nicht weiß, wo platziere ich mich da? Und es kommt entsprechend auch zum Klassenkampf, zur Revolution und mehr zur Geschichte will ich gar nicht sagen. Und das Tolle ist halt, irgendwann gibt's einen Schnitt und auf einmal ist man wieder ein Hexville. Und dann hat man zwei riesige Städte zu erkunden und es ist der Wahnsinn, wie groß die Welt ist. Danach gibt's noch einen Schnitt, die Hintergrundgeschichte von Cat abgeschlossen wird und das ist noch ein neues Areal und da merkt man erst, wow, also auch wenn das keine vielversprechende Marke ist, Gravity Rush 2 soll ja der Abschluss der Reihe sein, hat Sony da massig Geld reingebuttert. Also das Ding strotzt so vor Polish, was die Größe angeht, nicht unbedingt was die Technik angeht. Und
Ja. Das ist ja dann aber auch tatsächlich deutlich mehr. In dem ersten Gravity Rush hatte man ja eigentlich nur die eine Stadt plus diese, ich würde es mal jetzt Geisterwelt nennen, dieses andere Reich letzten Endes.
Ne? Ja.
Was aber auch vom, fand ich, vom Spielumfang her dann schon deutlich kleiner war und nicht ganz so gewaltig wie eben die eine Hauptstadt. Ja, da hat man ja dann wirklich deutlich mehr zu erkunden.
Ja, und es ist halt toll, dass sich die neue Welt so komplett anders anfühlt. Wie gesagt, Hexville ist im Kreis gebaut um eine Säule und alle vier Hauptinseln sind durch ein Schienensystem miteinander verbunden. Und diese neue Welt, weil die halt vertikal aufgestellt ist, ist nicht miteinander verbunden. Und du hast halt wirklich diese ganzen fliegenden Kontinente, die atemberaubend aussehen. Und was ich so liebe an dieser PlayStation 4 Xbox One Generation ist, dass wir endlich wieder Farbe bekennen, nenne ich das mal. Weil Jirga Paralau nennt sich die neue Welt. Ja, ist unfassbar farbenfroh. Der Händlerbereich, die Ebene, wo man sich am meisten aufhält, hat sehr kubanisches Flair. Jedes Haus hat einen anderen Farbton. Es ist wirklich Regenbogen City. Dann kommst du in die Slums und da ist alles grau, braun, wie du es halt vorstellst. Auch wie du es vorhin gesagt hast, du hast richtig getippt. Alles verregnet und grau und matschig. Und dann kommst du hoch in die Villen und auf einmal hast du grüne Landschaften umgeben von Marmormauern. Und das sieht alles so toll und schick aus. Und dann kommst du hoch in den Diplomatenbezirk und auf einmal ein fettes Kriegsschiff, riesige Türme, wo denn die Regierung drinne sitzt. Und es ist verrückt, wie abwechslungsreich schon diese neue Welt ist. Und dann kommst du halt, wie gesagt, irgendwann an den Punkt, wo auch noch die Welt aus dem ersten Teil drinne ist. Und dann hast du diese fette Kontrastexplosion an Farben, weil jeder Bezirk einen anderen Farbton, eine andere Stimmung hat und das wie im ersten Teil schon beibehalten wurde. Das heißt, egal wo man hinfliegt, du kriegst immer was Neues, Poppiges vor die Augen und es ist visueller Overkill. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig schön anzuschauen.
Ich meine, was mir im ersten Teil so gut gefallen hat, war ja einfach die Art der Fortbewegung, dass man sich hier durch dieses permanente Fliegen so wunderbar eben durch die Stadt bewegen konnte und dadurch die Spielwelt ganz anders wahrgenommen hat, als man das eben auf dem Weg zu Fuß nur machen könnte. Letzten Endes ein Punkt, den ich bei Crackdown, diesem Xbox-Spiel, auch so toll fand. Da hatte man ja schon durch diese Superheldenfähigkeit auch die Möglichkeit, so eine Stadt mal ganz anders wahrzunehmen, als man das in einem GTA zum Beispiel machen könnte.
Crackdown ist so ein perfektes Stichwort, denn du hattest die Demo gespielt, ne?
Von dem Gravity Rush, genau. Meinst du? Ja, die habe ich gespielt.
Es gibt ja zwei neue Modi, die man freischalten kann. Ihr müsst euch vorstellen, Cats Fähigkeit ist, also Cat ist die Hauptfigur, dass sie einen Schwerkraftpunkt setzen kann, egal wo der ist, egal in welche Himmelsrichtung, und dorthin fällt sie dann. So, das ist der normale Modus, der ist auch noch weiterhin im Spiel vorhanden. Aber man bekommt jetzt noch zwei weitere Modi hinzu, zum einen den Jupiter-Mode, damit ist sie schwerer, langsamer, aber kann kräftiger zuschlagen, und der Luna-Mode, der voll Crackdown-mäßig abläuft, weil halt, wie der Name schon sagt, man mehr eine Schwerkraft hat wie auf dem Mond und entsprechend höher springen kann, sich zwar langsamer bewegt, aber das voll zu seinem Vorteil nutzen kann, dass man halt plötzlich so leicht ist. Und wenn man im Luna-Mode rumspringt, das ist 1:1 Crackdown. Du kannst diese riesigen Sprünge machen. Ich weiß nicht, wer den Ang Lee Hulk gesehen hat, aber so ähnlich muss man sich das vorstellen. Man springt Kilometer weit und hoch, kann von einer Insel zur anderen rüberhüpfen. Und man muss gar nicht mehr sich auf diesen Schwerkraftsfall zu stark verlassen. Und das ändert das Spiel komplett. Ich habe gemerkt, im ersten Teil bist du selten auf der Straße unterwegs, weil du lieber runterfliegst irgendwo. Also sprich, ich muss da hinten die Straße runter. Anstatt zu laufen, schlitter ich da jetzt entweder lang oder fliege. Und in Gravity Rush 2, dadurch, dass du die neuen Modi hast, wirst du dazu angehalten, dich auf dem Boden zu bewegen, weil dieser Luna-Mode so viel mehr Variation in die Bewegung reinbringt. Du hast damit einen Raketensprung. Das heißt, wenn du dass du dich nach vorne katapultierst und dann auch kilometerweit fliegst oder halt diesen Sprung in die Höhe machst. Und das klingt nach so wenig, dass das nur halt 2-3 Modi sind, die hinzukommen. pro Stil, aber die verändern das Metagame so extrem, dass sich die Bewegung neu und frisch anfühlt. Also, das ist das Arcade-Beispiel für eine Fortsetzung. Es ist genau dasselbe Spiel wie der erste Teil, nur mehr und noch ein bisschen extra. Und das macht's genau richtig, finde ich.
So, ein Charakteristikum eigentlich im ersten Teil waren ja diese Comic-Strips, die in der Demo zumindest auch schon drin waren, die ich, sag ich mal, zwar teilweise etwas, ja, ich bin jetzt ja nicht so der Riesen-Comic-Fan, aber etwas belanglos fand, aber trotzdem, sag ich mal, unterhaltsam genug, um mich bei der Stange zu halten. Und auf der anderen Seite diese wirklich sehr schön durchgeflippten, typisch japanischen Charaktere, so aus meiner Sicht. Wie hast du das empfunden? Du bist ja auch deutlich mehr in diesem Anime-Thema drin. Hat dir das zugesagt, wie das da präsentiert worden ist? Und haben dir die neuen Charaktere gefallen?
Ja, storymäßig habe ich ein paar Problemchen, weil selbst ich als Anime-Fan finde, dass das Ende zu krass Anime ist. Ich finde das schade, sagen zu müssen, aber auch wenn es mir gefallen hat, ich glaube, 90% der Spieler wird das nicht gefallen, weil das halt so over the top ist und so so Anime, dass das schon wieder abschreckend ist. Ich habe überlegt, wieso finde ich Gravity Rush 2 nicht so gut wie den ersten Teil? Und ich habe festgestellt, dass der erste Teil so nach ein bisschen Soul-Searching einfach so viel runder ist, weil er so viel simpler ist. Der zweite Teil hat das Problem, dass er die Geschichte aus dem ersten Teil abschließen muss. Und das macht er mit Bravour. Also ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwelche Fragen hätte, was Cats Herkunft angeht oder so. Das wird alles geklärt. Aber du musst die Hürde übernehmen, dass das halt voll over the top geht. Und das ist nicht der Ton, den ich aus Gravity Rush 1 kenne. Die Cutscenes sind mehr geworden. Das heißt, du hast richtige Cutscenes zwischen dem Spiel. Aber halt meistens auch, wenn du eine neue Story-Mission anfängst, immer noch diese klassischen Comic-Strips. Aber die Balance ist ein bisschen besser. Einige der Cutscenes mitten, also in der Mitte des Spiels, sind atemberaubend. Wie gesagt, ich habe ja schon von diesem Kriegsschiff erzählt und was damit passiert. Da bläst euch den Hut weg. So toll ist das gemacht.
Spannend.
Aber am Ende wird's doch halt ein bisschen zu Anime. Also das, wie gesagt, selbst ich hatte damit Probleme, das komplett zu schlucken, weil das so extrem klischeehaft wurde. Ich habe wirklich Probleme, das anderen zu empfehlen als ersten Einstieg. Ich würde schon sagen, das ist ein Spiel, was nur Leuten gefällt, die Gravity Rush 1 gespielt haben und die mehr Gravity Rush brauchen. Weil dafür ist es dann im Endeffekt zu speziell von der Geschichte her. Nicht vom Gameplay, da hat es, wie gesagt, zum Glück Sprünge gemacht. Es hat mehr zu bieten, spielerisch. Aber von der Story ist es schwer zu verkaufen an Neulinge.
Und ich meine, es sah traumhaft aus. Also die Demo war richtig, richtig hübsch. Hatte das Problem, dass sie teilweise Slowdowns hatte und ein bisschen geruckelt hat. Das soll, glaube ich, im fertigen Spiel annähernd eliminiert sein, bis auf ganz, ganz wenige Stellen. Insofern, also rein optisch ist das natürlich ein Quantensprung, weil ich hatte mir von Gravity Rush vom ersten Teil auch nochmal die PS4-Version gekauft, die gab es mal sehr günstig für 7 €. Insofern, sage ich mal, sieht der Teil auf der PS4 auf jeden Fall schon mal besser aus als auf der Vita, was jetzt ja auch nicht so schwer ist.
Ja.
Aber jetzt gerade die Demo von Gravity Rush 2, was da an Objekten herumfliegt. Man hat ja sehr viel Physikspielereien dort, dass man irgendwelchen Kram erstmal an sich ransaugt, um den dann wieder dem Gegner entgegenzustemmen und auch so die Polygonvielfalt an Gebäuden und eben Fahrzeugen und Gegnern. Das hat schon Spaß gemacht zu sehen, was so ein Spiel dann eben auch darstellen kann, wenn es auf einer richtigen Heimkonsole präsentiert wird.
Ja, ich muss ja ein bisschen zustimmen und ein bisschen widersprechen, leider. Ich finde, das Spiel, das fertige Produkt sieht sogar noch besser aus als die Demo. Ich weiß nicht genau, was es ist, ob es das Bild einfach nur schärfer ist als in der Demo oder ob tatsächlich noch an den Texturen gearbeitet wurde, an den Modellen. Es sieht tatsächlich noch besser aus. Das ist
schon mal schön.
Es ist der helle Wahnsinn, wie gut das aussieht. Aber das Spiel wird irgendwann so groß, dass vielleicht liegt es an meiner Festplatte. Ich habe ja eine neue Festplatte an meine PS4 eingebaut, dass die vielleicht nicht hinterherkommt. Aber wenn du die komplette Welt offen hast und dann von einem Kontinent zum anderen fliegst, hast du krasse Nachladezeiten drin, wo dann halt die Welt so grob gerendert wird. Dann fliegst du da drüber, wartest eine Sekunde und erst dann wird sie vollgeladen. Es ist ein bisschen ekelhaft, weil das schon ganz schön grob ist von der Polygonarbeit. Ist nicht das größte Problem. Das andere Problem ist leider, dass, und da finde ich schade, dass Digital Foundry das nicht besser beleuchtet hat, zum Ende hin hast du andauernd Slowdowns. Da sind teilweise dann so viele Gegner und physikalische Objekte im Spiel, dass du die Slowdowns schlicht nicht umgehen kannst. Das ist spektakulär anzuschauen, aber und
du spielst es auf der Pro, muss man vielleicht mal dabei sagen. Ne?
Und trotzdem hast du da Momente, wo das Spiel einfach in die Knie geht. Es ist meistens nur in den Story-Sequenzen und halt, wenn große Schlachten stattfinden, das sind so 4, 5, 10, aber da merkst du es halt leider wirklich. Und das Spiel läuft bis dahin butterweich, aber ich glaube, die, wie gesagt, es kann an meiner Festplatte liegen, aber ich glaube, das ist ein Ticken zu viel gewesen für die Engine, halt alle Welten gleichzeitig ohne Ladezeit darzustellen. Und das ist rein von der Idee her ist das wahnsinnig. Man muss sich vorstellen, so rein von der Größe, die Welt abriegelt, sage ich mal, ja, ist das vielleicht so groß wie GTA 5. Nur es hat halt viel Leerraum, weil das Schweben die Inseln sind und dazwischen halt die Luft ist. Da muss nichts gerendert werden oder so. Aber das geht halt nicht nur auf einer Ebene wie GTA 5, sondern auch nach oben und nach unten. Und ich glaube, da kommt die Engine, die sie entwickelt haben, nicht hinterher, weil es fühlt sich teilweise so an, als hätten sie die Engine von dem Remastered genommen, die halt auf für eine sehr viel kleinere Welt ausgelegt war. Und das schadet so ein bisschen der Experience, sag ich mal, der Erfahrung zum Ende hin. Es ist kein Abbruch. Wie gesagt, das passiert erst, wenn du das Spiel praktisch durch hast. Aber es ist leider Gottes da. Und das kann man nicht abstreiten.
Okay, dann bin ich da etwas ernüchtert, aber trotzdem, wenn es dem gesamten Spiel keinen Abbruch tut,
ja, also, dann ist es ja okay. Wie gesagt, meine erste Reaktion war ja, als ich dir geschrieben habe, oder ich glaube, in der letzten Folge hatte ich sie gesagt, am Anfang merkst du das nicht. Das hat so ein geniales Motion Blur, dass das aussieht wie 60 Frames. Das sieht nicht anders aus, als wenn du Remastered spielst. So flüssig ist das, so gut ist dieses Motion Blur, dass das wirklich gut retuschiert. Aber ab einem gewissen Punkt, und wie gesagt, da bist du eigentlich eh schon durch mit dem Spiel, merkst du dann halt doch die Limitation der Engine.
Ja, oftmals wollen so Programmierer dann ja dann doch noch irgendwie etwas zu viel. Da fragt man sich immer, woran das liegt. Ne?
Ja.
Da lässt man ja besser eigentlich ein bisschen was weg und dann ist es dafür flüssig. Aber gut, manchmal ist wahrscheinlich immer noch die Hoffnung da von Seiten der Programmierer, dass sie das doch in den Griff kriegen und dann am Ende scheinbar dann ja doch immer mal in dem einen oder anderen Fall dann eben doch nicht. Ne?
Ja. Ja, ein anderes Ding, wo ich echt nicht zufrieden bin, und das hatte ich auch schon letzte Folge gesagt. Es hat eine Online-Komponente und die ist völlig optional. Es gibt keinen Grund, dass das einen stört, aber ich finde es trotzdem sehr störend, weil es das Spiel genau wie, anders als Gravity Rush 1, so festigt in der Zeit, wo es rausgekommen ist. Ihr müsst euch vorstellen, ihr bekommt im Spielverlauf recht früh eine Kamera geschenkt und damit könnt ihr Fotos machen. Klingt cool, ich habe seit Final Fantasy 15 gelernt, Fotos in Videospielen sind cool, beziehungsweise seit Wind Waker, besser gesagt. Und damit kann man wunderschöne Fotos machen. Ich habe vorhin welche auf Twitter gepostet gehabt und auch in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt. Die sehen
ja, hab ich gesehen,
wundervoll und charmant aus. Das kann man nicht anders sagen. Das Spiel ist einfach unfassbar charmant, weshalb ich das halt wirklich liebe, das Spiel. Aber diese Kamera ist an eine Online-Komponente gebunden. Du kannst diese Fotos hochladen und die von anderen bewerten lassen. Du kannst Schätze in der Welt finden und davon Foto machen. Und wenn jemand anderes anhand eines Fotos diesen Schatz findet, bekommst du dafür ebenfalls Punkte. Und du kannst Herausforderungen, die es ja auch im ersten Teil schon gab, die Ergebnisse hochladen. Und wenn du diese Challenge gewinnst, kriegst du ebenfalls Punkte. Diese Dusty-Marken, wie die sich nennen, schalten optionale Dinge frei. Wie gesagt, an sich ist das nichts, worüber man sich aufregen sollte. Aber die Summe, die man zusammenkriegen muss, das sind 6.000, ist so wahnsinnig hoch. Und die Standardpunkte, die man am Anfang bekommen haben, lag zwischen 2 und 3 Punkten pro gefundenen Schatz, pro bewertetem Foto. Und jetzt war bis heute, wo wir aufnehmen, diese Belohnung erhöht auf teilweise 15 Punkte, 60 Punkte für Herausforderungen. Und die haben sich gestapelt, wenn mehrere Leute deine Schatzfotos gefunden haben. Ich habe die 6.000 gerade so geknackt gehabt, innerhalb dieses Limits, wo sie die Punkte erhöht haben. Aber jeder, der jetzt einsteigt, ist wieder auf die 2 und 3 Punkte limitiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das möglich ist, bis die Server irgendwann tot sind von dem Spiel, alle 6.000 Punkte in einem vernünftigen Zeitrahmen zusammenzukriegen. Ich habe, als ich das Spiel durch hatte, mit diesen 2 und 3 Punkten, die man kriegen kann, so 1.500 Punkte gehabt und war bei 33 Stunden. Jetzt bin ich bei 50 Stunden, hab's geschafft. Und in diesen 15 Stunden habe ich nichts anderes gemacht, als diese Dusty-Marken zu grinden. Und das mit dem Boost. Das ist, ich will wirklich kein hartes Wort an dem Spiel verlieren, aber das sind so Dinge, wo ich mich frage, wer hat das entschieden am Ende des Tages? Weil wenn das Spiel irgendwann offline geht, ist diese komplette Komponente weg. Weil es gibt im Game, in der Singleplayer-Kampagne, keinerlei Punkte, die du so verdienen kannst. Wenn du für jede Challenge, die du machst, für jede Story-Mission zusätzlich Punkte kriegen würdest, wäre das ja alles kein Problem. Aber da das an den Online-Modus gebunden ist, ist das Spiel jetzt auf Dauer gehandicapt. Und ich finde das ziemlich scheiße.
Ist die Frage, ob das nicht schon von vornherein so geplant ist, dass das irgendwann im Spiel anders gestaltet wird, ne? Du hast ja, ich meine, die können es ja irgendwann anders darstellen. Dann würde zwar der Erfolg, der bisher so aufwendig war, entwertet werden zu einem gewissen Teil, aber ich glaube, das hat man ja schon häufiger auch in anderen Spielen gesehen, dass solche Mechaniken irgendwann einfach deutlich vereinfacht werden. Bei WoW hast du ganz viel so Dinge in der Vergangenheit schon immer wieder gehabt, die am Anfang sehr aufwendig waren, die einem nachher so ein bisschen, quasi fast geschenkt werden.
Ja, aber da ist das Problem, da musst du auch an den Patch kommen. Und nehmen wir jetzt mal das verrückte Szenario, in 10 Jahren sind die, wie gesagt, die Server offline und Gravity Rush 2 hat zwar einen Patch bekommen, aber ich glaube nicht, dass der irgendwas großartig gefixt hat, weil als das Spiel rausgekommen ist, lief das sofort. Hast es eingelegt, hat installiert, kein Patch geladen und es lief einwandfrei. Ich weiß nicht, was der Patch behoben hat. Vielleicht war das wirklich nur, um diese Punkte anzupassen. Aber in 10 Jahren kannst du das Spiel immer noch in deine PS4 einlegen, wenn du die entstaubt hast und aus dem Regal geholt hast und kannst Gravity Rush 2 in dieser Form, wie es jetzt ist, noch erleben. Nur halt, dass du nicht an diese Dusty-Marken kommst. Und genau deswegen finde ich das so schade, weil das halt Dinge freischaltet, die, wie gesagt, nutzlos sind. Du kannst die Platin-Trophäe auch ohne die Dusty-Marken freischalten. Aber du erhältst Kostüme aus dem ersten Teil. Und ein Objekt, was ich nicht spoilern will, da kann jemand fragen in den Kommentaren, wenn das einen interessiert, was man für die 6.000 Dusty-Marken bekommt. Aber das war's wert. Also die Belohnung ist so geil, dass ich gesagt habe, wow, die 15 Stunden, die ich jetzt nur in diese scheiß Gegrinder gesteckt habe, die haben sich echt ausgezahlt, weil die Belohnung so genial ist. Das ist so, das ist praktisch das Ende der Fahnenstange. Was Besseres hätte ihnen gar nicht einfallen können dazu. Und das werden nicht viele sehen, leider Gottes. Es ist wirklich eine Schande. Ich kann das nicht anders ausdrücken.
Da hast du jetzt alle neugierig gemacht. Mal gucken, wie viele Anfragen kommen. Mir muss es auf jeden Fall im Anschluss nach der Sendung
gerne, auch sagen. Gerne. Der Fotoapparat an sich ist trotzdem cool. Man schaltet Posen frei. Und es sind 4x5, also 20. Ich kann nicht mehr rechnen. Das sind 20 Posen, die man insgesamt freischaltet. Und die kann man dann halt vor der Kamera vollführen. Wenn man klatscht dann oder auf jemanden zeigt, dann reagieren die NPCs auch. Und es gibt zum Beispiel dann Ballonverkäufer. Und wenn du die anschreist, dann lassen sie die Ballons in den Himmel steigen, erschrocken. Und daraus lassen sich dann wundervolle Fotos machen. Es gibt insgesamt, lasst mich nicht lügen, ich glaube 10 Standardkostüme, die man in-game freischaltet. plus die Dusty-Kostüme aus dem ersten Teil. Und wenn man einen Speicherstand von Gravity Rush Remastered hat, kriegt man die DLC-Kostüme. Sprich das Might-Kostüm, die Armee-Uniform und das Catwoman-Kostüm. Bereits am Anfang freigeschaltet, was ziemlich cool ist. Ich glaube, da reicht es, wenn du einen Speicherstand hast. Also du musst es nicht mal durchgespielt haben. Und entsprechend kann man Cat auch wundervoll einkleiden. Wenn man zurück in ihr Haus in Hexville kommt, kann man dafür Möbel freischalten. Anders als im ersten Teil kann man also sich diese Abwasserröhre selbst gestalten. Man kann da einen Fernseher reinstellen oder einen Schreibtisch. Ein Katzenbett für Dusty. Ein Vorhang seiner Farbwahl. Das ist nicht so viel Auswahl, aber es ist toll, dass man das zu einem gewissen Grad individualisieren kann. Und da ist halt wieder der Punkt, wo der Charme voll hart zuschlägt, weil das einfach toll ist. Und auch wenn ich die Schatzsuchen von den Punkten ja ziemlich doof finde, die Idee ist absolut geil. Du fliegst irgendwo hin, machst ein Foto von einem Schatz und dann guckst du, wenn du so eine Anfrage bekommst, den Ort kenne ich. Du wirst dann halt entsprechend auch in einem Radius von dem Schatz gespawnt. Wenn ich jetzt da runterfliege, es sieht so aus, als wäre das unter der Insel. Oh, da ist er. Oh, und dieses Glücksgefühl, wenn du den Schatz anhand eines einfachen Fotos findest, das ist so toll. Die Idee ist brillant, nur die Umsetzung ist halt, wo es immer so ein bisschen hakt.
Ja, das glaube ich. Das mache ich auch sehr gerne in so Spielen. Irgendwelche Dinge suchen und finden. Auch da Crackdown, da konnte man ja diese Orbs suchen. Ja. Und das war auch eins der Spiele, wo mir das mit am meisten Spaß gemacht hat. Bei GTA fand ich es teilweise schon zu versteckt. Da hatte ich irgendwie dann die Motivation nicht. Aber so nach dem System doch, hört sich gut an.
Ja, als letztes möchte ich sagen, wie gesagt, Cats Geschichte wird abgeschlossen. Aber es gibt halt noch diese Lücke zwischen Gravity Rush 1 und Gravity Rush 2. Und das Geniale. Als Dank, dass das Spiel verschoben wurde, das sollte ja ursprünglich Ende letzten Jahres schon rauskommen, aber man wollte, ich vermute mal, Final Fantasy XV und Last Guardian nicht im Weg stehen, auf Januar verschoben, gibt's den Story-DLC, der im März, glaube ich, kommt, also nächsten Monat, kostenlos. Der soll mindestens 4 Stunden gehen und darin spielt man Raven, die man ja auch aus dem ersten Teil kennt. Und in dieser Zwischenepisode wird erklärt, wer Raven ist. Das heißt, ihre Backstory wird gefüllt. Es wird erklärt, was mit den Kindern in der Arche passiert. Und wer weiß, vielleicht wird sogar noch ein bisschen aufs Ende hingewiesen. Weil am Ende passiert was, wo zwar sofort klar ist, was da passiert ist, aber man es trotzdem selbst sehen möchte. Und ich hoffe, dass das Spiel damit abschließt. Weil das dann so wirklich ein perfektes, rundes Bild geben würde. Ich glaube, ich gehe fest davon aus, dass alle Fragen, die jetzt noch offen sind, und das sind nicht viele, glücklicherweise, in dem Raven DLC beantwortet werden. Und ich hoffe dann inständig, ich weiß aber, dass es nicht passieren wird, weil Gravity Rush 2 ist zu Nische dafür. Ich wünschte, es würde danach so wie Gravity Rush Remastered Gravity Rush 2 Complete oder sowas geben, wo der DLC drinne ist. Es gibt nämlich auch Kostüm-DLCs, die bisher auch kostenlos sind, die Updates entsprechend und dann auch schon der Patch vorinstalliert, dass die Dusty-Token, also die Dusty-Marken anders zu erwerben sind, wenn man offline spielt. Und das wäre so, wenn das drinne wäre, ja, wenn man dieses Gesamtpaket so kriegen würde, wie ich es gerade beschrieben habe, dann wäre Gravity Rush 2 eine 11 von 10. So wie es jetzt ist, hat es zu viele Macken, so im Bereichen, die es gar nicht haben bräuchte, ist technisch zum Ende hin zumindest ein bisschen schade, dass man da ein bisschen zu überambitioniert war. Und ich finde einfach, dass die Story, wie gesagt, zu extrem Anime wird. Also ich sag nur Akira, mehr will ich gar nicht dazu sagen. Und das ist nicht mal das richtige Ende. Und Das sind so die drei Feste, die der Vorgänger nicht brauchte. Der erste Teil ist immer noch das rundere Paket. Ich würde jedem empfehlen, lieber den ersten zu spielen und erst dann zu entscheiden, ob Gravity Rush 2 auch sein muss oder ob man da nicht schon genug von Gravity Rush 2 hat. Oder beziehungsweise von der Gravity Rush-Reihe. Weil der Lunar-Mode, der Jupiter-Mode und die neue Welt, Jirga, Paralau, das sind alles.
Was für ein Name.
Ja. Das sind alles Dinge, die du nur geil finden kannst, wenn du den Vorgänger gemocht hast. Und dann musst du halt trotzdem in anderen Bereichen Abstriche machen, die vorher keine Problemzone war, beziehungsweise gar nicht existiert haben im Vorgänger. Es ist so eine schwierige Balance, die das Spiel zumindest bei mir ausgelöst hat. Ich find's großartig, sehr wahrscheinlich mein Spiel des Jahres, aber ich bin nicht blind, um zu sagen, dass das Spiel definitiv krasse Macken hat.
Okay, also ein Spiel für Liebhaber, man könnte sagen, irgendwo eine 70-80% wahrscheinlich dann. Also für die, die es mögen, ja, eher dann 90-100, aber für alle, die es von außen nüchtern betrachten, eher eine 70-80.
Genau, also ich würde sagen, spielt das erste Spiel und wenn ihr dann noch nicht genug habt, dann lohnt sich der zweite Teil. Wenn ihr den ersten schon nicht mochtet, dann wird euch der zweite nicht bekehren. Dafür ist es zu viel vom selben plus neue Probleme. Und da kann ich besten Herzens, so sehr ich das Spiel liebe, auch nicht sagen, schaut trotzdem mal rein. Dafür ist es zu speziell. Also das ist noch spezieller als der erste Teil. Und das soll schon was heißen.
Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wobei ich so schnell da nicht zu kommen werde. Dafür ist momentan zu viel anderes im Gange. Aber ich freue mich trotzdem drauf, irgendwann, wenn mal Zeit ist, da reinzuschauen. Ich hoffe dann auch zu einem vielleicht schon angepassten Preis.
Ja.
Dann kann man da auch einfach mal unbeschwert reinspielen.
Es ist überraschend teuer. Also das geht auf Amazon für 70€ weg. Ich weiß nicht, ob das so clever ist, Sony. Aber siehst so, die Story allein, wenn du alle Nebenmissionen auch machst, geht etwa 30, 35 Stunden. Ich habe, wie gesagt, 33 Stunden gebraucht und ich habe alle Story-Missionen und Nebenmissionen zu dem Zeitpunkt durchgehabt. Und dann kriegst du ja noch den kostenlosen Story-DLC, was nochmal mindestens 4 Stunden dazu zählt. Also du kriegst auf jeden Fall, wenn du es dir kaufst, so, sagen wir mal Mitte März, ja, also wenn der DLC raus ist, dann kriegst du ein fettes Paket an Inhalt. Das ist ein dickes Plus. Also was du an Spiel geboten bekommst, ist eine Menge.
Viel Spiel fürs Geld.
Das ist genau, gut. Genau. Und das Letzte, was ich dazu sagen will, Entschuldigung. Die Nebenmission, du hast nicht mehr diese 1000 Kampfnebenmissionen oder Gleitrennen oder so, sondern die sind richtig abwechslungsreich. Die haben zwar die Welt vergrößert, aber anstatt da Mist reinzubauen, so diese 0815 Sammelquests, hast du richtig coole Quests drinne. Die individualisierten Quests sind charmant, da hast du halt wirklich richtige Charaktere, die auch kleine Arcs durchgehen und dann kannst du die irgendwann in der Welt wieder treffen und dann sagen sie dir zu Cat, danke, dass du mir damals geholfen hast, weil du das und das gemacht hast, konnte ich das und das machen und jetzt geht's mir schon so viel besser, danke nochmal. Und es kann sein, dass du die Person gar nicht triffst, ja, aber wenn du dir dann auf die stößt, irgendwie 20 Stunden später, dann geht dir das Herz auf, weil du weißt, oh, für den habe ich doch das gemacht und so weiter und so fort. Und die Sammelquests, die das Spiel hat, sind extrem geil, weil die an die Kamera gebunden sind. Da hast du dann halt für beide Städte eine Beschreibung. Diese Person steht im Schulbezirk auf einem Übergang und schaut sich an, wie die Vögel gerade rumfliegen. Und dann fliegst du dahin und dann kannst du die Person fotografieren und dann hast du das Sammelobjekt gefunden, wenn du das fotografiert hast. Und das gibt es auch mit Schauplätzen, also ich sag mal Sehenswürdigkeiten in beiden Städten jeweils. Und dann kannst du noch Geheimnisse der Welt aufdecken, wenn du die fotografierst. Da hat Sagassi, nennt sich der Künstler in der Welt, dann die Hintergrundgeschichte der Welt an Wände gezeichnet. Und wenn du die fotografierst, entzifferst du die. Und das sind die Sammelaufgaben. Das ist nicht dieses 0815 sammle 100 Fahnen-Scheiße ein, ja, sondern mach was Kreatives, erforsche die Welt wirklich bis zum Letzten. Und es ist wahnsinnig, aber Hexville aus dem ersten Teil, ja, habe ich nicht im Kopf. Jetzt, wo ich Gravity Rush 2 50 Stunden gespielt habe und diese blöden, wirklich jeden Ort 100 Mal abgesucht habe, habe ich die Karte auf einmal im Kopf. Ich kann dir sagen, wo was ist. Wie gesagt, durch diese Schatzsuche wird das nur intensiviert, weil du halt wirklich jeden Ort kennenlernen musst durch die Spielidee. Und das ist ein brillanter Schachzug von den Machern gewesen. Also es gibt viel zu lieben in Gravity Rush 2.
Ich bin auf jeden Fall neugierig. Also ich freue mich drauf, da irgendwann reinzuspielen.
Ich denke, du wirst dann Spaß damit haben. Es ist sehr eigen, aber wenn dir Gravity Rush 1 gefallen hat, wie gesagt, es ist mehr Gravity Rush. Mehr mehr kann ich dann jetzt zum Schluss nicht mehr dazu sagen.
Ja, wollen wir dann jetzt zum zweiten Titel kommen?
Gerne.
Gerne, okay.
Last Guardian. Ich habe Ico und Shadow of the Colossus gespielt, aber das ist auch schon Ewigkeiten her.
Wollte ich gerade sagen, daran merkt man, dass man alt wird, weil ich nenne es übrigens Ico. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ich bleib bei Ico.
Ich sag Ico.
Okay. Ist schon 2001 damals in Japan beziehungsweise 2002 in Deutschland rausgekommen. Das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben jetzt 2017. Das ist der helle Wahnsinn. Und ich weiß noch genau, wie gefesselt ich von Ico war. Das war ein Spiel, was in seiner nüchternen, aber trotzdem fantastischen Präsentation mir Tempelanlage auf eine Art und Weise gezeigt hat, wie ich es vorher eigentlich so noch nie gesehen habe. Und dieses Konzept, dort zu zweit durch diese Anlage zu laufen, fand ich absolut fantastisch und hat mich total gefesselt damals.
Ja, ich war eher der Shadow of the Colossus-Fan, aber auch eher, weil ich mehr den actionorientierten Fokus des Spiels mochte. Ich fand beide toll. Es lohnt sich auf jeden Fall nochmal in die PS3 Remaster zu schauen, weil die signifikante Performance Boost bekommen haben. Und das ist vor allem in Shadow of the Colossus, wo es sehr ums Timing geht, vonnöten. Aber ja, also ich verstehe, weshalb Leute das die beiden Spiele als Kunstwerke bezeichnen. Aber ich habe mit beiden Spielen jeweils Probleme gehabt, weshalb ich halt Last Guardian dann weshalb ich Final Fantasy 15 dann in diesem Wettstreit, nenne ich das jetzt mal, den Vorzug gegeben habe.
Ja, ich glaube, was man auch zu den alten Spielen sagen kann, ist zumindest aus meiner Sicht, dass die Spiele mehr als das reine Gameplay auszeichnet. Ja. Und das ist eigentlich auch schon das, was man zu Last Guardian sagen kann. Das Spiel entführt einen in eine Anlage, die ich der von Ico irgendwie sehr ähnlich die ich sehr ähnlich finde mit der Anlage von Ico. Man hat hier eine uralte, mysteriöse, gewaltige Tempel-Ruinenanlage, die auf den ersten Anschein komplett entvölkert und leer ist, die auch sehr, sehr wenig Anzeichen noch einem gibt, was hier überhaupt mal gewesen sein kann. Also der Ort, wo man sich dort befindet, der auch keine wirre Levelstruktur ist, sondern man hat den Eindruck, und ich glaube, das hat sich auch mittlerweile bestätigt, weil irgendjemand da schon mal Sachen zusammengepuzzelt hat. Das ganze Ding ist quasi eine riesige Anlage, also das ganze Spiel ist eine riesige Tempelanlage, die so für sich kein Schlauchlevel ist, sondern echte Architektur, wenn auch sehr fantastisch. Und das ist, sage ich mal, so der erste Star für mich des Spiels. Der zweite Star, und da verrate ich, glaube ich, nichts Neues, ist Terrico, oder wie man auch immer dieses Viech nennt, weil man hat eben ein großes, katzenartiges, geflügeltes Greifenwesen. Ich glaube, das trifft es so ein bisschen. Eine Art Fabeltier. Und man selber spielt ja diesen kleinen Jungen, der mit diesem Fabeltier zusammen in dieser Tempelanlage aufwacht. Man weiß nicht, wieso man da ist. Man weiß nicht, wo man sich dort befindet. Wo ist das Ganze so wirklich zu verorten? Und der Storyverlauf beschreibt quasi die wachsende Freundschaft zwischen diesem Fabeltier, was direkt in den ersten Minuten quasi von dem Jungen befreit wird. Das Tier ist verletzt und da baut sich dann dementsprechend eine Mensch-Tier-Beziehung und Freundschaft auf. Und die beiden begeben sich auf den Weg, diese Tempelanlage zu verlassen, weil obwohl dieses Greifenwesen grundsätzlich vielleicht fliegen könnte durch die Verletzung, ist es dem Tier nicht möglich. Und ich selber hatte eigentlich auch ganz lange den Eindruck, dass es sich hierbei eher um so eine Art Welpen- oder Kleintier handeln könnte. Da kann ich schon mal vorwegnehmen, dem ist nicht so. Das ist quasi so, wie es ist, schon ein ausgewachsenes Greifenvogelwesen, aber trotzdem eben aufgrund der Verletzung ist es nicht in der Lage, einfach herauszufliegen. Und deswegen begibt man sich auf diese gefahrenvolle und erkundungsreiche Reise durch diese Tempelanlage, um dort herauszukommen.
Ich bin schon immer davon ausgegangen, dass das Spiel mehr Ähnlichkeiten zu Ico hatte als zu Shadow of the Colossus, weil für die, die die Spiele nicht gespielt haben, in Ico, wie du es schon beschrieben hast, hat man auch ein sehr ähnliches, eine sehr ähnliche Handlung, nämlich dass man versucht, aus diesem Schloss zu entkommen, während man in Shadow of the Colossus halt diese Open World hat und überall sind, sag ich mal, markierte Bereiche, wo du gegen einen der 16, glaube ich, Kolosse sind es, kämpfen kannst. Und der Ansatz ist halt komplett anders. So wie ich wie ich Last Guardian immer interpretiert habe, ist das mehr Ico als Shadow of the Colossus. Von der Idee her, von der Progression her, aber auch vom Gameplay her. Weil in Shadow of the Colossus warst du immer auf dich allein gestellt. In Ico und so wie ich Last Guardian interpretiert habe von den Reviews, Podcasts und so weiter, ist das mehr, dass du ohne Trico, wie auch immer, die Puzzles gar nicht schaffen könntest.
Ja, also man kann dazu sagen, vom Gameplay her, wo du bei Ico jederzeit in der Lage warst, dieses Mädchen ja an die Hand zu nehmen und hinter dir herzuzerren, zumindest in vielen Bereichen, geht das bei Last Guardian natürlich nicht. Der Junge selber steht vor diesem gewaltigen Greifenvogel, der die Größe eines Omnibusses hat. Und man hat die Möglichkeit, das Greifenwesen in der Form zu steuern, dass man es rufen kann. Und es reagiert darauf und man kann es beklettern. Und wenn man auf dem Tier steht, hat man dann die Möglichkeit, durch Signale, indem man eben den Stick in eine Richtung hält und dann bestimmte Knöpfe drückt, zu sagen, spring mal, lauf mal, schau mal in die Richtung. Nur diese gesamte Steuerung hat nichts mit dem zu tun, wie man es aus anderen Spielen kennt, wo man sehr direkt ja meistens seine Fahrzeuge oder Tiere oder Pferde steuern kann. Es ist hier so, dass man eben tatsächlich nur grob sagen kann, schau mal in die Richtung. Und wenn man dann Glück hat, macht es das oder auch nicht? Und ich habe es eben ja schon mit einer Katze verglichen. Und jeder, der Hauskatzen hat, der weiß, anders als bei einem Hund, eine Katze macht entweder was oder sie macht es nicht. Und ich weiß nicht, ob es eine schlechte KI ist oder ob man eine sehr, sehr geniale katzenähnliche KI gebaut hat, weil es ist wirklich oft so, dass man 3-4 Mal erstmal was angeben muss und dann sieht man, wie dieses Tier so ein bisschen interessiert mal in die Richtung guckt und dann wieder weg und dann spielt es mit dem Schmetterling und dann ist man immer noch dran, guck und dann dreht es sich dann doch und irgendwann macht es das dann auch, aber es ist tatsächlich ein Spiel für Genießer, weil wer hektisch einfach möglichst schnell irgendwas erreichen will, der wird an dem Spiel graue Haare bekommen. Das Spiel zieht für mich sehr viel Faszination daraus, dass man quasi das beste Tamagotchi der Spielegeschichte ever hier mit diesem Terrico bekommt. Und ja, also jeder, der Haustiere hat, insbesondere, glaube ich, eben Katzen, wir hatten Hund und Katze, deswegen kann ich so ein bisschen vergleichen, der findet also sehr, sehr viel von einem Katzenwesen in diesem Trico wieder. Und man muss, glaube ich, mögen, dass das Vieh eben nicht sofort das macht, was man will, sondern dass man das bespaßen muss, dass man sich so ein bisschen darum kümmert. Dann gibt's auch noch mal ein Leckerchen, dann werden mal Fässer. Es gibt so quasi so Zauberfässer in dem Spiel, die man ihm hinschmeißen kann. Man muss es regelmäßig füttern, damit es quasi jetzt nicht verhungert, aber damit es bei Kräften bleibt. Und diese perfekte Tiersimulation macht dann eben neben dem gewaltigen Dungeon, in dem man sich befindet, so wirklich den zweiten Star des Spiels aus.
Ja, ich hatte in Ico Show Probleme mit dem Mädchen. Halt wie es funktioniert hat, diese Mechanik. Und ich kann mir vorstellen, dass Last Guardian mir da auch entsprechend Frustmomente bereiten wird. Ich habe schon gehört, dass halt diese Beziehung zwischen dem Jungen und Trico halt das Nonplusultra ist von der Darstellung, wie es inszeniert ist, aber halt entsprechend auch zu unfassbar viel Frust führen kann. Du hattest das in der letzten Folge beschrieben gehabt. Ich weiß nicht, ob es davor war oder während der Aufnahme, dass du halt versucht hattest, etwas zu erreichen und du schon im Kopf hattest, was du tun musst, aber es einfach nicht reagiert hat. Und ich bin jemand mit einer sehr kurzen Zündschnur. Ich explodiere schnell, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll, obwohl ich weiß, was ich tun muss. dass ich mir vorstellen kann, oft in Sackgassen zu laufen, wo ich vor Frust das Spiel ausschalte. Würdest du sagen, dass das Spiel viele solcher Momente hat?
Für mich persönlich zwei. Also es gibt eine Stelle in dem Spiel, wo man mit dem Trico schwimmen und tauchen muss. Und er hat zum Verrecken nicht diese Tauchbewegung gemacht, die ich von diesem Trico haben wollte. Ich habe tatsächlich eben vor dieser Podcast-Aufnahme, vor der letzten, die ich mit Maurice zusammen hatte, eine halbe Stunde lang versucht, diesem Vieh zu zeigen, was es machen soll. Es hat nicht geklappt. Wohlgemerkt, am nächsten Abend dann, direkt im ersten oder zweiten Anlauf. Im zweiten war es. Also jetzt nicht flunkern, aber also man sieht, es geht. Ich weiß nicht, was an dem Abend in Trico gefahren ist. Er wollte es nicht. Und die zweite Stelle, wo ich nachgeguckt habe, und da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, ist leider, es gibt in dem Spiel tatsächlich sowas in der Art wie einen Endkampf. Oder eine Endbegegnung. Und die widerspricht von der Spiellogik allem, was ich bisher innerhalb von den letzten 30 Jahren im Spiel gelernt oder in Spielen gelernt habe, wie solche Bossbegegnungen funktionieren. Und da wäre ich, glaube ich, im Leben nicht drauf gekommen. Und das habe ich dann leider bei YouTube auch nachgucken müssen, wie dieser Kampf dann funktioniert oder dieses Event. Das ist, glaube ich, eher also ein Event, ja.
Okay, ich hatte das in Podcasts, die ich höre, so verstanden, dass das halt ein konstanter. Ich drück's jetzt mal härter aus, als ich's meine, ja, aber dass das ein Krampf ist, ein konstanter Trico zu sagen, was er machen soll. Aber du hast mir gerade echt einen Stein vom Herzen genommen, weil ich Angst hatte, dass das halt wirklich eine Konstante im Spiel ist und die Puzzles mehr ja. auf die KI sich verlassen.
Wie gesagt, es ist eine Konstante, aber es ist eine Konstante, wie man sie von jedem Haustier kennt. Wenn ich meinem Kater sage, komm, setz dich auf meinen Schoß und dann wird geklopft, dann guckt er und dann klopfe ich nochmal und dann guckt er immer noch, dann rennt er zweimal um mich herum, aber irgendwann sitzt er auf meinem Schoß. So, und das gleiche Verhalten weist eben dieses Trico auf. Also wie gesagt, du hast keine direkte Steuerung, du wirst viel, viel eher wissen, wo du hin willst und was du machen musst, weil dieses Trico-Wesen ist für dich auch immer so eine Art bewegbare Kletterinsel. Du kannst eben an dem hochklettern und von ihm dann auf andere Vorsprünge. Du musst aber häufig dafür sorgen, dass Trico quasi mit dem Kopf sich nochmal aufrichtet, eben wie so ein Hund oder eine Katze, die sich am Schrank quasi ein bisschen reckt. Das macht dieses Tier in diesen Ruinen an den Wänden. Nur das macht es halt nicht sofort. Du siehst halt schon, wo du hin willst und musst dann so ein bisschen versuchen, den dahin zu dirigieren. Und wie gesagt, für mich hat es mit den Reiz ausgemacht, dieses tierische Verhalten. Dann streichelt man den mal wieder und irgendwann macht er das dann. Aber das muss man, glaube ich, mögen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass andere sagen, hör mal, ich habe ja auch irgendwie Besseres vor, als irgendwie so ein virtuelles Vieh hier auch noch erziehen zu wollen. Ich glaube, wer gerne Tiere und Haustiere mag, der wird auch sehr viel Freude an diesem Spiel haben, dann in dem Punkt zumindest.
Ja, da bin ich froh, dass es Smell-O-Vision noch nicht gibt, weil ich allergisch gegen Katzen bin. Ich glaube, das Spiel würde mich umbringen. Wie lang ist denn das Spiel? Wenn du jetzt sagst, okay, das ist schon eine Konstante in dem Spiel, hat das von der Länge her eine Dauer, die genau auf den Punkt geht, wo du sagst, es endet genau dann, wenn es enden sollte? Ist es vielleicht zu kurz oder zu lang?
Es ist zu kurz für seinen Preis, aber es war, glaube ich, genau richtig lang. Also ich hatte keine Langeweile. Ich kann es jetzt auch nur schätzen. Ich würde es so auf 11-12 Stunden Spielzeit schätzen.
Okay.
Die ich dafür gebraucht habe, inklusive wirklich viel umgucken. Denn man muss schon sagen, die Grafik des Spiels ist, und das kann ich nicht nachvollziehen, warum viele das als altbacken, schlecht und PS3-mäßig beschrieben haben, ist in meinen Augen wunderhübsch. Du hast diese gewaltige Anlage, die mit so vielen Details versehen ist. Und die gerade eben, wenn du es in Full HD oder sogar in 4K spielst, mit so vielen auch auf weite Sicht versehenen Details versehen ist, dass man da echt Freude hat, sich da allein nur umzugucken. Klar, die ein oder andere Textur, wenn man direkt irgendwo vorsteht, könnte vielleicht noch etwas schärfer sein, aber grundsätzlich, also sowohl die Animation von diesem Trico als auch eben insbesondere die Tempelanlage sieht traumhaft aus und ja, insofern ist man da die 12 Stunden wirklich gut unterhalten gewesen und der Storyverlauf ist auch so gestaltet, dass man immer mehr Häppchen bekommt bis zum Ende hin, dass man wirklich weiß, was ist dort passiert und was ich wirklich schön finde, obwohl die Anlage am Anfang eben so menschenverlassen und leer aussieht, hat man am Ende doch ein sehr genaues Bild eigentlich, was da passiert ist, wie es passiert ist und ja, das Einzige, was mir am Ende des Spiels immer noch nicht ganz klar war, ist, warum das Spiel The Last Guardian heißt. Ich hatte eigentlich immer angenommen, entweder der Junge könnte der Last Guardian sein oder das Tier könnte der Last Guardian sein, aber da bin ich mir sehr sicher, dass dem eigentlich nicht so ist. Insofern okay. Frage ich mich, warum das Spiel so heißt. Ich habe eine Vermutung, die will ich jetzt hier aber auch nicht äußern, das könnte ein bisschen was spoilern, aber ja. Es ist aber eben nicht so, und das lernt man auch sehr schnell im Spielverlauf quasi kennen, dass quasi dieses Trico das letzte seiner Art ist. Denn relativ schnell stellt man fest, dass es in der Anlage noch ein zweites dieser Wesen gibt.
Ah, okay, okay.
Ja, also insofern, ja, bleibt da die Frage offen.
Ja.
Vom Sound her kann ich sagen, der ist unauffällig schön. Unauffällig schön in der Form, dass da eben nicht so die ganz großen Gassenhauer wie zum Beispiel bei einem Final Fantasy dabei sind, aber es stimmt sich gut ein. Das eigentliche Sound-Highlight ist hier die Sprachausgabe, weil das ganze Spiel ist, man könnte als Deutscher meinen, wäre in Japanisch, aber das ganze Spiel ist in einer Fantasiesprache gesprochen, so ähnlich wie es, glaube ich, auch schon bei Ico war und das ist einfach sehr schön, wenn der kleine Junge dann immer Terrico, Terrico ruft oder auch die ganzen anderen Passagen einspricht. Das macht schon Spaß, dazu zu hören. Das sind tolle Sprecher und man hat dadurch natürlich auch nur eine internationale Version letzten Endes von dem Spiel.
Ja, ich möchte noch auf den technischen Aspekt eingehen, weil ich habe mich letzte Folge ja korrigieren müssen, als ich Kai erzählt habe, dass es kein Spiel gibt auf der PS4, das halt wirklich einen signifikanten Performance-Boost hat. Last Guardian ist diese Ausnahme. Last Guardian, schaut euch das Digital Foundry-Video an. Es hat einen Patch bekommen, dass es auf der Standard-PS4 besser läuft, aber es ist halt immer noch nicht dem, wie es wünschenswert wäre. Und da kann man sagen, und ich finde zu Recht, von der Art von Spiel, die es ist, Ico und Shadow of the Colossus liefen auf der PS2 auch nicht mit butterweichen 30 Frames, sondern eher im niedrigeren 20er-Bereich und in sehr bombastischen Momenten, vor allem in Shadow of the Colossus, habe ich noch im Kopf, ist die Framerate teilweise in Zeitlupe mutiert. Ich find's da in der Hinsicht ein bisschen ärgerlich, aber ich bin froh, dass da schon gepatcht wurde und ich hoffe, dass da auch noch weiter dran gearbeitet wird, dass Standard-PS4-Spieler nicht ausgerechnet diesen einen Titel, auf den sie so lange gewartet haben, dann halt unterperformen spielen müssen, wenn sie nur die Standard-PS4 haben. Weil das ist, wie gesagt, das einzige Spiel, von dem es bisher halt eine Pro-Version gibt, sage ich mal, die signifikant besser läuft.
Ja, also das, ich kann zumindest eben sagen, gerade wenn man es dann sich in 4K auch anschaut, da merkt man schon eben, dass die Pro da auch so ein bisschen ausgereizt wird. Auf der anderen Seite hat man auch auf der Pro trotz alledem auch immer noch Slowdowns. Also gerade eben dann, wenn man es auch in 4K spielt, die sollen, glaube ich, dann eben tatsächlich, wenn man es dann in Full HD spielt, mehr oder weniger weg sein. Aber wenn man es dann in der höheren Auflösung spielt, sind sie an gewissen Stellen wieder da, aber nicht so schlimm wie auf der ursprünglichen PS4-Variante, wenn man es dann eben in Full HD gespielt hat. Und HDR ist in dem Spiel eher unterschwellig, da hat Final Fantasy deutlich häufiger, sage ich mal, sehr auffallend schönes HDR zu bieten. Hier sind es nur gewisse Punkte, wo zum Beispiel Fackeln, leuchtende Augen oder ähnliches mal so ein wenig mehr Strahlkraft besitzen, aber das ist auch nicht so wichtig. Ich würde es eh sagen, das ganze Spiel hat sehr gedämpfte, fast ausgewaschene Töne. Also gerade da, wo du eben gesagt hast, du findest schön, dass wieder mehr Farbe bekannt wird. Das Spiel ist eher so ein bisschen Ton in Ton, aber das passt zu dieser Anlage und entspricht auch so ein bisschen dem, was man von Ico damals gewohnt war.
Ja, habe ich von den Trailern auch so entnommen, dass das eher in Richtung grauen brauer Fassade geht, wobei dann halt die Lichtstrahlen, die dann immer wieder durch die Säulen fallen, ein bisschen Farbe trotzdem ins Spiel bringen.
Ja, du hast auch so ein paar kleinere Außenbereiche, wo dann tatsächlich mal sowas wie Wald oder zumindest ein Teilabschnitt eben wie so ein Mini-Wald da ist mit Gräsern, Bäumen, Schmetterlingen. Das ist schon alles sehr, sehr schön. Und auch dann zu sehen, wie sich das Trico-Wesen freut, wenn es mal nach draußen kommt und ein bisschen rumlaufen und schnuppern und spielen kann. Das macht einfach schon Spaß zum Zuschauen. Was mir tatsächlich nicht klar ist, warum man für dieses Spiel 7 Jahre, glaube ich, war es in der Entwicklung, Zeit gebraucht hat. Weil, es ist quasi trotz des enormen zeitlichen Aufwandes jetzt nicht so viel besser oder so gewaltig wie andere Spiele, die vielleicht in so langer Zeit gemacht worden sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass tatsächlich in diese perfekte Tiersimulation unheimlich viel Energie hineingeflossen ist, weil das Tier ist quasi, zumindest erweckt es bei mir den Eindruck, nicht geskriptet. Und ich glaube, dafür, dass es dann aber trotzdem so natürlich wirkt, das ist, glaube ich, die hohe Kunst, die in diesem Spiel eben drin steckt, die man so einfach nicht sieht.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass die KI mit das größte Hindernis des Spiels war. Und der ursprüngliche Director ist halt wirklich ein Künstler. Ico und Shadow of the Colossus, das sind zwei Spiele, die es in keiner anderen Form gibt. Und ich glaube schon, dass da auch der künstlerische Aspekt mit eingespielt hat, dass halt wirklich alles stimmen musste von der Idee her, dass das so klappt, wie er es sich in seinem Kopf hatte, bevor er gesagt hat, okay, so kann man es verkaufen.
Und genau. Und ich meine, was man auch sagen muss, das Spiel weckt auf jeden Fall Emotionen in einem. Es gibt in dem Spiel immer mal wieder auch Kampfsituationen, weil man wird dann irgendwann feststellen, dass diese Ruine vielleicht nicht ganz so verlassen ist, wie es am Anfang scheint. Und wenn dann auch das Trico-Wesen irgendwann Schaden nimmt, das tut einem schon fast körperlich weh. Und man kann dann quasi die Wunden so ein bisschen mit pflegen. Und das unterstützt einen auch ganz rührend in den Kämpfen, die es dann gibt, wobei die Kämpfe sehr abstrakt ablaufen. Man darf sich das nicht so vorstellen wie in einem God of War oder ähnlichem. In der Regel eigentlich laufen die Kämpfe eher so ab, dass man selber wegläuft und versucht, das Trico-Wesen quasi in die Richtung der Gegner zu ziehen, damit dann Trico quasi den Schaden macht, weil der Junge selber kann keinen Schaden ausrichten. Nur umso mehr tut es eigentlich einem dann auch leid, dass man selber quasi indirekt dafür sorgt, dass Trico dann dementsprechend den Schaden bekommt. Weil wenn man selber eben dann für nicht sorgen würde, dann hätte das Tier dann eben auch keine Blessuren. Also so diese Beziehungsebene zwischen Tier und Spieler und der jungen ähnlichen Figur, die ist schon sehr intensiv. Und die große Frage bis zum Ende des Spiels ist ja, wird Trico dieses Spiel überleben? Eine Frage, die ich an dieser Stelle hier nicht lüften möchte.
Ja, das ist, glaube ich, auch die größte Frage, die sich alle stellen. Und da bin ich schon gespannt, wie das mit diesem Endboss ausschaut, wie du es beschrieben hast. Das klingt sehr interessant, wenn auch ein bisschen verzweifelnd.
Ja, wie gesagt, erwarte da nicht zu viel. Das ist eher ein Event. Also ich würde es jetzt weniger als klassischen Endboss bezeichnen.
Ja.
Aber du hast halt, wie es immer so ist bei so Spielen, bevor es quasi wirklich dann ins Finale geht, noch einmal einen besonderen Widerstand zu lösen. Ne?
Ja. Ja, es ist wahnsinnig, sich vorzustellen, dass wir in einer Welt leben, wo Final Fantasy 15 und Last Guardian im selben Zeitraum rausgekommen sind. Und beide, ja, so wie sie sind, ziemlich gut angekommen sind, trotz der 10 Jahre, die sie fast jeweils in Entwicklung waren. Und wie gesagt, wenn Final Fantasy 15 drei Monate früher rausgekommen wäre oder so, dass ich halt die Zeit hätte, hätte ich mir Last Guardian auch zum Release geholt, weil das ist ein Ding, das kauft man sich halt nicht nur, weil man Ico und Shadow of the Colossus gut fand, sondern einfach um zu sehen, was ist nach dieser langen Zeit einfach in dieses Spiel geflossen, und was hat Sony da im Hinterstübchen für uns gebraut gehabt über diesen riesigen Zeitraum.
Ja, also wenn ich ein Fazit ziehen müsste zu dem Spiel oder was ich jetzt auch einfach mal mache, ist, also man sollte auf jeden Fall sich The Last Guardian mal angeschaut haben. Und ob es einem wirklich gut gefällt, hängt von den Faktoren ab, die ich eben genannt habe. Ich glaube, wenn eine gewisse Tierliebe vorhanden ist, ist auch die Faszination auf jeden Fall für das Spiel vorhanden. Das Gameplay ist sicherlich nicht das Beste, aber es hält einen ausreichend bei der Stange. Ich glaube, man sollte eben gerne erkunden, man sollte tierlieb sein und Spaß an einfachen Rätseln innerhalb dieser Anlage haben. So gewisse Schalter, Platten und Physikrätsel gibt es da. Aber das ist eigentlich alles eher Hintergrund. Und insofern, ich glaube, das Spiel ist jetzt auch nochmal im Preis schon direkt permanent gesenkt worden auf etwas knapp über 40 Euro. Spätestens jetzt ist, glaube ich, auch die Einstiegshürde, nämlich der Preis des Spiels, damit auch nochmal weiter gefallen. Und ich kann empfehlen, auf jeden Fall dort hineinzuschauen. Und wenn man so ein Spiel verpasst, dann verpasst man, glaube ich, eine der Grundessenzen einfach der PS4, weil ich glaube, wenige Spiele atmen die DNA der PS4 so wie eben The Last Guardian, was einfach ein Ur-Sony-Spiel ist und einfach von jedem PS4-Spieler einfach dann auch mal gespielt werden sollte.
Das ist ein schönes Fazit.
Ja, ne? Lange für überlegt.
Ist ja aufgeschrieben.
Habe ich auswendig gelernt, ja. Nee, aber es ist einfach so. Es gibt halt gewisse Spiele auf der Xbox ist es vielleicht ein aktuelles Halo dann wieder, wobei die kommen ja im Zweijahrestakt. Insofern ist das vielleicht dann nicht so der ganz treffende Vergleich, aber es ist halt eine der essentiellen Marken, glaube ich, von Sony. Und man kann sich sicher sein, ich vermute eben, den zweiten Teil wird es dann auch nicht geben, weil das gibt irgendwie die Story dann auch nicht so wirklich her. Und ich glaube, das will auch keiner haben. Es ist einfach ein fertiges Spiel, wie so ein Ico oder eben dann auch ein Shadow of the Colossus.
Ja, wenn, dann soll Team Ico wieder was komplett Neues machen einfach. Und wenn es dann jetzt diesmal 15 Jahre dauert.
Ich hoffe nicht, so langsam. Wir werden immer älter, mein Freund. Nee, aber ja, das nächste Spiel sollte vielleicht etwas weniger ambitioniert sein. Ne?
Ja. Darf ich einen Musikwunsch äußern? Es gibt nämlich in Gravity Rush 2 einen Moment, wo Cat praktisch dazu gezwungen wird zu singen. Und genau wie in Last Guardian hat auch Gravity Rush eine Fantasiesprache, die sehr ans Französische angelegt ist. Und dieses Lied basiert auf dem Intro-Lied aus dem ersten Teil. Und das nennt sich Ein roter Apfel fällt vom Himmel. Und es ist so ein wunderschönes Lied. Und auch wenn das nur eine Fantasiesprache ist, es hat so einen wunderschönen Klang, dass ich den gerne jetzt zum Schluss noch mit allen Teilen gerne möchte. Und ich wäre dir sehr verbunden, wenn du das dann als Outro, ich schick dir natürlich die File, entsprechend hinten dran packen kannst.
Ja, können wir gerne im Auszug, im Ausklang dann hinten dran hängen. Gerne.
Sehr schön.
Ja, ich glaube, wir haben zwei wunderschöne Spiele heute besprochen. Eins, was im letzten Jahr noch knapp reingerutscht ist, eins, was quasi das Jahr grandios mit eröffnet hat. Und ja, ich hoffe auch, ihr werdet in den ein oder anderen Titel einfach mal reinschauen. So vom Gefühl her würde ich sagen, wahrscheinlich haben schon mehr Leute in Last Guardian reingeschaut, als das bei Gravity Rush 2 der Fall war. Aber ihr solltet auf jeden Fall in das andere jeweilige Spiel auch noch mal hineinschauen. Es lohnt sich.
Ja, ich denke, beide Spiele haben viel zu bieten, sind auch auf ihre eigene Art und Weise wirklich Unikate. Das kann man nicht anders sagen. Ich könnte jetzt kein anderes Spiel nennen, wo man die Schwerkraft wirklich in diesem Ausmaß ändern könnte oder wo man halt diese Beziehung zwischen Mensch und Tier so nahegelegt bekommt wie in Last Guardian. Und das sind so die Titel, die sollte man fast schon prestigemäßig eigentlich genau deswegen in seiner Sammlung haben. Aber ich gehe davon aus, dass beides auch wirklich gute Spiele sind. Gravity Rush 2, fantastisch. Und so wie du das erzählt hast, gehe ich davon aus, dass Last Guardian zu Recht auch letztes Jahr so einige Game of the Year Awards abgeräumt hat.
Ja. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast für heute. Eine Stunde ist so in etwa vorbei, eine halbe Stunde pro Spiel. Ich glaube, das hat auch gereicht, um den Spielen gerecht zu werden. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall demnächst schon wieder mit einer neuen Folge. Mal sehen, was kommt. Und ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao, euer Thomas.
Ja, von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Ein roter Apfel fällt vom Himmel. Bis dann, euer Maurice.
La lea you pull le jour.